Moin aus Hamburg, es ist Donnerstag und wie alle zwei Wochen gibt's heute den neuen O-Ton, den Podcast von Otto. Hier ordnen wir aktuelle Themen von ExpertInnen aus unserem Unternehmen ein. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Christopher Herden. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen auch schon mal übers Wetter gemeckert, denn kein Wunder, wir hatten negative Rekorde wie die nassesten 12 Monate seit Wetteraufzeichnung, Überschwemmungen, wechselhaftes Wetter, der Sommer, den wir uns alle wünschen, sieht doch eigentlich ein bisschen anders aus. Dahinter steckt unter anderem der Klimawandel. Dieser betrifft uns alle und man würde doch annehmen, dass wir deshalb schon alle gut informiert sind, um zu sehen, dass wir Konsequenzen ziehen müssen. Zumal eine aktuelle UN-Umfrage ergeben hat, dass sich 4 von 5 Personen weltweit wegen des Klimawandels Sorgen machen. Eine genauso aktuelle Umfrage der Europäischen Investitionsbank zeigt nun aber, dass in Deutschland ältere Menschen besser über den Klimawandel informiert sind als jüngere. Damit sind vor allem Personen über 50 gemeint. Das überrascht in Zeiten von Fridays for Future doch schon etwas. Wie kommt das also und können wir die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen eigentlich noch erreichen, um etwas gegen die Klimakrise zu machen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, habe ich heute Ralf Leister zu Besuch. Ralf ist bei uns Program Lead Sustainability und wird uns Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich Klimawandel geben. Moin Ralf, herzlich willkommen bei uns im O-Ton.
Moin Chris, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, bei uns zu sein. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt in das Thema der eben angesprochenen Umfrage ein, dass ältere, in Anführungsstrichen, Menschen sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern besser über den Klimawandel informiert sind als jüngere. Damit ist gemeint, dass sie die Ursachen des Klimawandels, die Folgen und potenzielle Lösungsansätze besser kennen, so steht es in der Studie. Gleichzeitig sind jüngere Generationen ja aber auch doch sehr engagiert und schließen sich zu Großdemos wie Fridays for Future an. Da fragt man sich doch, wie passt das eigentlich zusammen?
In der Tat eine gute Frage, mit der wir hier reinstarten. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und in internationalen Quellen fand ich es ganz spannend. Da wird immer die magische Grenze von 30 Jahren genannt. Wir in Deutschland sind anscheinend bei 50 ein Ticken älter, aber das ist jetzt ja erstmal auch für die Aussage nicht ganz so relevant. Über die Gründe kann ich ehrlich gesagt nur mutmaßen und kann vermuten, dass das sowas ist wie die Lebenserfahrung, der Medienkonsum. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe ein bisschen in die Ergebnisse geguckt, dass es nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie das dann gerne dargestellt wird. Also es ist tatsächlich so, bei den Gründen für den Klimawandel wissen die etwas älteren Menschen deutlich besser Bescheid. Gerade wenn es um die Lösungsansätze und auch um die Motivation zur Lösung geht, müssen sich aber auch die etwas Jüngeren nicht verstecken. Und was mir besonders wichtig ist, ist, dass ich aber viel lieber über Zusammenhänge und diese Lösung sprechen möchte, weil sowas wie Fingerpointing beim Thema Klimawandel nicht so gut funktioniert. Hintergrund ist, dass es immer Menschen oder Personengruppen gibt, die sich klimafreundlicher verhalten und welche, die sich klimaschädlicher verhalten. Meiner Meinung nach kommen wir am weitesten, wenn wir auf das schauen, was wir selbst tun können. Und genau darüber sprechen wir heute auch zum Glück.
Ja, also Stichwort Fingerpointing, das nehme ich auch in dieser Debatte ganz, ganz doll wahr. Also gerade jetzt nochmal auf Fridays for Future geguckt. In dem Zusammenhang nehme ich zum Beispiel wahr, dass jüngere Generationen immer sagen, ja, die Boomer sind an einem schuld. Also völlig übertrieben gesprochen, aber genau so ist ja auch oft der Mediendiskurs. Es wird dann schwarz-weiß betrachtet und so nehme ich das total wahr. Also finde ich auch nochmal einen sehr guten Punkt, den du anbringst. Aber lass uns vielleicht mal über die Wetterveränderung sprechen, die ich auch eben in der Einladung angerissen habe. Könnte man ganz salopp gesagt nicht sagen, die sind einfach eine Laune der Natur? Also oder gibt es klare wissenschaftliche Beweise dafür, die den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel belegen? Ich denke, da hast du eine klare Meinung zu.
Ich habe nicht nur eine klare Meinung, sondern zum Glück auch Fakten dabei. So viel aber vorweg, ich bin kein Klimawissenschaftler und ich möchte auch gar nicht zu wissenschaftlich werden, weil das A nicht meine Rolle ist und B, glaube ich, dafür auch das Format und das Medium nicht perfekt sind. Erstmal müssen wir aber zwei Sachen unterscheiden. Wenn wir über das Wetter sprechen, dann geht es ja um das, was heute und morgen draußen passiert. Wenn wir über das Klima sprechen, geht es um das, was über sehr viel längere Zeiträume, also Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte draußen passiert. Also die Zeitdimension ist hier ganz entscheidend. So viel vorweg, der menschengemachte Klimawandel ist ein Fakt. Also das die Kernbotschaft gleich einmal am Anfang. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen, dann treffen wir uns Anfang des 19. Jahrhunderts. Da hat man erstmals den natürlichen Treibhauseffekt entdeckt, der dazu führt, dass wir die Wärme in der Erdatmosphäre halten können und hier überhaupt leben können. Einige Jahre später hat man dann Kohlenstoffdioxid, CO2, als eines der ersten Treibhausgase identifiziert oder ausmachen können. Und um 1900 herum wurde dann bekannt, dass die Menschen damals vermehrt CO2 auch ausgestoßen haben durch die aktuell damals laufende Industrialisierung.
Aha, also eigentlich schon ein früher Zeitpunkt, oder? Weil es fühlt sich ja nach einem recht jungen Thema an. Also klar, in den 70ern und so weiter war das auch schon mal, ne? Aber offenbar schon älter.
Damals auf jeden Fall erstmal erste Erkenntnisse, so leise Warnung. Ich habe da nochmal recherchiert, gab es während des Zweiten Weltkriegs, zu dem es dann ehrlicherweise aber auch andere Themen gab, die die Menschen umgetrieben haben, komplett verständlicherweise. Das erste Mal, dass das Thema wirklich auf der Weltbühne richtig präsent war, waren dann die 70er Jahre, die du eben auch schon angesprochen hast. Im Jahr 1971 wurde der Bericht vom berühmten Club of Rome veröffentlicht, der sich mit den planetaren Grenzen beschäftigte, den ich absolut empfehlen kann. Der ist zum Glück auch kostenfrei, den können wir, glaube ich, in den Shownotes auch veröffentlichen. Das ist auch was, worüber nicht nur ich ganz gerne spreche, zum Beispiel auch unser Unternehmensinhaber Professor Dr. Michael Otto zitiert den regelmäßig. Mhm. Heißt also, alle seriösen WissenschaftlerInnen sind sich einig, dass wir Menschen die aktuellen Klimaveränderungen mit verursacht haben und dass das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, wenn nicht sogar der gesamten Menschheitsgeschichte.
Okay. Wie nimmst du denn unsere Gesellschaft in Bezug auf den Klimaschutz wahr? Also man kann ja manchmal den Eindruck bekommen, dass da viel geredet wird und nichts getan.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass an einigen Stellen wirklich viel passiert. Also ich drehe ja auch nicht nur Däumchen, genauso wenig wie meine KollegInnen hier bei Otto oder auch in anderen Unternehmen. Ich persönlich nehme die Gesellschaft so wahr, dass das Thema Klimaschutz und auch andere Themen gerade zunehmend polarisiert wird. Das macht es in der Regel nicht einfacher, sondern im Gegenteil eher schwieriger. Ich würde mir da mehr aufeinander zu, mehr gemeinsam, mehr zuhören wünschen. In der Studie, die du eingangs zitiert hast, wurde der Klimawandel aber ganz klar als zweitgrößte Sorge der Menschen hier in Deutschland bezeichnet. Auf Platz 1 sind die steigenden Lebenserhaltungskosten. Und weil wir ja über Generationen gesprochen haben, bei den Personen unter 30 ist der Klimawandel sogar die größte Sorge. Und ich finde, da wird nochmal deutlich, hey, wir sind uns schon bewusst, dass das hier ein Thema ist, ein wichtiges Thema. Und die gedankliche Aufmerksamkeit ist also da. Ich betone gedanklich so, weil wir dann zu einem Problem kommen, was wir hier auch häufig merken. Es gibt so ein sogenanntes Attitude-Behavior-Gap. Das ist ein Phänomen, wo wir eine Sache sagen, häufig die, die sozial gewünscht ist, aber eine andere Sache tun. Also, dass das Handeln quasi nicht mit dem übereinstimmt, was wir wissen oder was wir eigentlich auch tun wollen. Und da ist, glaube ich, noch ein großes Problem. Letztes Jahr war ich bei der Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz. Da war ein Event vom Auswärtigen Amt in Berlin. Und Annalena Baerbock war da und sprach dort davon, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Ich finde, das trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf.
Das finde ich auch. Und dieser Attitude-Behavior-Gap, da habe ich jetzt gerade an mein eigenes Verhalten gedacht. Und man kennt natürlich schon manchmal so diesen Moment. Also ich sage das ganz offen, kenne den schon, dass man zum Beispiel die Wahl hat jetzt zwischen einem nachhaltigen Produkt oder eben einem, das jetzt meinetwegen mehr zum Geldbeutel passt oder sich jetzt in dem Moment irgendwie preispassender anfühlt. Und wahrscheinlich ist das häufig, also das trifft es ja auf den Kopf, oder auch?
Der Preis kann ein Grund sein, warum man dann von seiner eigentlichen Einstellung abweicht und sich doch für was anderes entscheidet. Wobei hier auch ganz klar gesagt werden muss, nachhaltig bedeutet nicht immer teurer. Ne? Ja. Aber in einigen Fällen ist das sicherlich genau der Grund.
Ja. Oder ich möchte eigentlich weniger fliegen, möchte aber auch den schönen Urlaub in der Karibik machen, meinetwegen. Und dann...
Genau. Da kommst du mit der Bahn wahrscheinlich schwer hin.
Richtig. Was sind denn für dich aus deiner Expertensicht jetzt die wichtigsten Maßnahmen, die wir als Gesellschaft ergreifen sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen? Das ist natürlich ein großes Thema, aber vielleicht hast du da ein paar Beispiele, die es so handfest machen.
Ja. Ich versuche, mich wirklich kurz zu fassen. Eine Sache nur vorab, die mir wichtig ist, wenn wir über Maßnahmen zum Klimaschutz sprechen, dann wird es nicht die eine Maßnahme geben, die das Klima für immer schützt und uns vor allen Folgen des Klimawandels befreit. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen das Ziel, diese eine Maßnahme zu finden, die wird es aber nicht geben. Ja, das ist so ein bisschen so, als wenn wir sagen, einen Tag im Jahr leben wir gesund und essen Salat und den Rest des Jahres essen wir wie ein Mähdrescher, dann sind wir ja trotzdem nicht gesund. Also wir werden das quasi regelmäßig Veränderungen etablieren müssen.
Und das ist wahrscheinlich auch da eben sehr schwarz-weiß, ne? Also ich habe den Eindruck, die Diskussion ist da auch oft, aha, du machst das eine, dann musst du aber auch konsequent das andere machen. Und wir können ja alle nicht, also wir können uns ja nicht total verbiegen und wir sind ja auch in einem System groß geworden. Aber jetzt erzähl erstmal deine Maßnahmen. Vielleicht erklärt sich das schon von allein.
Ich bin aber absolut bei dir. Das kenne ich sehr gut, auch aus dem Privaten. Ich fange mal erstmal mit dem an, was Individuen tun können. Dann können wir später noch auf Gesellschaft und auch auf Unternehmen gucken, wenn du magst. Und hier gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen. Ich möchte mal nur so zwei plus eine rausgreifen, weil hier, glaube ich, auch die Gefahr am größten ist, sich unbeliebt zu machen. Ich fange mit zwei an, die hinlänglich bekannt sind. Die haben sicherlich auch viele schon gehört. Thema Mobilität, also wie bewege ich mich fort? Da das Fahrrad und der ÖPNV sind besser als das Auto und die Bahn besser als das Flugzeug. Hintergrund ist hier, dass wir versuchen, von den fossilen Brennstoffen, die ja nun mal das Flugzeug und auch viele Autos brauchen, runterzukommen. Also klassische Mobilität, du hattest es eben erwähnt, Karibik, kommt man weder mit dem Fahrrad noch mit dem ÖPNV hin. Das zweite Thema ist die Ernährung. Da geht es ganz klar um die Reduzierung des Konsums tierischer Produkte. Also damit meine ich nicht nur Fisch und Fleisch, sondern eben auch Milchprodukte. Der Hintergrund ist hier, dass wir von den Emissionen aus der Landwirtschaft runterkommen wollen. Vor allen Dingen durch die Tiere selbst, aber auch durch das Futter, was für die Tiere ja wiederum nötig ist. Das sind so zwei Klassiker, die in der Literatur immer erwähnt werden, als das, was Individuen tun können. Aber klar, nur dadurch, dass ich nur noch mit dem Fahrrad fahre und mich ohne tierische Produkte, also vegan ernähre, habe ich persönlich das Klima nicht gerettet. Ne? Das ist auch klar. Das wird niemand alleine schaffen auf dieser Welt. Einen Punkt würde ich aber noch ergänzen wollen, der viel zu selten diskutiert wird. Das ist die Verwendung der Arbeitszeit. Also was tue ich eigentlich tagtäglich und für welches Unternehmen oder für welche Organisation wende ich den Großteil meiner Wachzeit auf? Das sind ja teilweise 40 Stunden die Woche. Da gab es einen sehr, sehr guten Impuls von Luisa Neubauer letztes Jahr bei dem Online-Marketing Rockstar Festival, der mich ganz offen gesprochen ein bisschen zu Tränen gerührt hat und unter anderem auch ein Grund ist, warum ich heute hier stehe. Den können wir vielleicht auch mal verlinken. Also mich hat sie damit auf jeden Fall abgeholt und das war Wasser auf die Mühlen bei mir.
Gern, ja.
Das quasi erstmal zum Thema Individuen. Wir können aber auch nochmal auf die Ebene gucken, die jetzt eher gesellschaftlich und auch unternehmenstechnisch sind. Eine Sache, die mich total überrascht hat, ist, wenn wir von Klimaschutz sprechen, dann denken viele an Bäume. Offensichtlich, je mehr Bäume wir pflanzen, desto besser fürs Klima. Haken dran, ist auch so. Was komplett unterschätzt wird, sind Moore. Moore können nämlich nur schwarz-weiß. Wenn sie trockengelegt sind, dann stoßen sie CO2 und andere klimaschädliche Gase aus. Wenn die aber vernässt sind, dann sind sie CO2-senken, also die binden CO2. Das ist ein Riesenvorteil. Leider sind, wenn ich richtig gelesen habe, 95% der Moore in Deutschland trockengelegt und stoßen CO2 aus. Das machen wir nicht, weil wir Spaß daran haben, dem Klima zu schaden, sondern aus landwirtschaftlichen Gründen. Das ist aber auch ein Grund, warum wir bei Otto zum Beispiel uns in der Initiative To More Row engagieren, wo wir eben ein Moor wieder vernässen wollen und auch gucken, wie wir das wirtschaftlich nutzbar machen können, das Moor, quasi die Vorteile des CO2-bindenden Moores.
Ja, spannend, okay. Du sparst da ja jetzt schon etwas an, was im Grunde auf Unternehmensebene passiert. Und ich weiß, du warst mitwirkend bei einem sehr, sehr spannenden Projekt hier. Das nennt sich Science-Based Targets. Vielleicht können wir dahin nochmal einen kleinen Abstecher machen.
Ja, sehr gerne. Gut, dass du es ansprichst. Im Wesentlichen geht es darum, dass Unternehmen die Verantwortung für das übernehmen, was sie mit der Welt tun. Also ganz konkret im Beispiel von Otto fragen wir uns, hey, wo kommen eigentlich unsere Produkte her? Welche Materialien sind in den Produkten verarbeitet? Wie kommen unsere Mitarbeitenden eigentlich zur Arbeit? Wie reisen unsere Mitarbeitenden auch im beruflichen Kontext? Und vor allen Dingen auch, was passiert mit den Produkten, wenn wir sie an unsere KundInnen verkauft haben. Wir verkaufen ja beispielsweise sehr viele elektronische Geräte, die logischerweise Strom brauchen. Und der wird zum Teil immer noch aus fossilen Energieträgern gewonnen. Da aber auch mal eine positive Nachricht. Im ersten Halbjahr 2024 hatten wir einen Anteil von 60% erneuerbaren Energien, fast 60% erneuerbaren Energien am Stromnetz. Das ist All-Time-Record. Wenn man bedenkt, dass vor 30 Jahren einige WissenschaftlerInnen noch gesagt haben, dass erneuerbare Energien maximal niedrig einstellig Prozent Zahlen beitragen können, dann ist das auf jeden Fall ein großer Erfolg. Aber zurück zu Science-Based Targets. Targets heißt ja Ziele, das heißt, Unternehmen gucken sich an, wofür können sich Verantwortung übernehmen und setzen sich dann entsprechende Ziele. Und genau das haben wir getan, zusammen mit unserer Mutter, der Otto Group, und ganz vielen anderen Konzerngesellschaften. Mhm. Da habe ich aber auch schon im Detail ein Interview zugegeben. Und ich würde sagen, das können wir in den Shownotes verlinken. Da müssen wir jetzt nicht zu sehr eingehen, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
Ja, absolut. Das machen wir gern. Aber eine Sache interessiert mich doch nochmal. Und zwar ist es doch so, dass wir seit schon einem Jahr jeden Monat diese besondere 1,5-Grad-Marke knacken, die ja mit dem Pariser Abkommen zusammenhängt. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Und deshalb muss man sich ja fragen, wie realistisch ist es überhaupt, dass diese Ziele, die durch dieses Abkommen gesteckt wurden, noch erreicht werden. Und ganz kurz zu dem Pariser Abkommen. Das 1,5-Grad-Ziel wurde 2015 von ca. 200 Nationen bei der UN-Klimakonferenz unterzeichnet. Demnach soll die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden. Wie realistisch ist das noch?
Du hast natürlich einen Punkt. Während wir die letzten 13 Monate in Folge nicht nur Temperaturrekorde aufgestellt haben, sondern auch diese 1,5 Grad gerissen haben, auch auf Jahresebene haben wir sie dann damit schon gerissen, wirft das genau diese Frage auf. Aber wir kommen wieder zu dem Punkt Wetter versus Klima. Mhm. Wir können nicht innerhalb von 13 Monaten beurteilen, ob dieses Ziel noch realistisch ist oder nicht. Da müssen wir uns viel, viel längere Zeiträume angucken. Ob aber am Ende des Tages das 1,5-Grad-Ziel noch realistisch ist, das kann ich nicht beantworten. Das müssen WissenschaftlerInnen tun. Unabhängig davon lohnt sich jeder Schritt, den ich als Individuum oder wir als Organisation tun können, um darauf einzuzahlen, dass dieses Ziel eingehalten wird, aus meiner Sicht sehr.
Das glaube ich. Und das finde ich sehr gute abschließende Worte für die Folge. Der Klimawandel ist ja offensichtlich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und auch eines der meist diskutierten Themen dieser Zeit. Aber das Gespräch hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass wir alle eine Rolle spielen, dass es auch noch Hoffnung gibt, wenn wir gemeinsam handeln. Und das finde ich auch nochmal gut, die Rolle von Unternehmen aufgezeigt. Und du hast ja gesagt am Ende, im Grunde jeder Beitrag zählt. Danke, Ralf, für deine Zeit und deine Sicht auf das Thema.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Gerne. Und in 2 Wochen hört ihr hier meine Kollegin Elena mit einem neuen Thema, zu dem sie mit ExpertInnen von Otto sprechen wird. Folgt uns sehr gerne auf der Plattform, auf der ihr gerne Podcasts hört. Wenn ihr dort auch noch eine Bewertung für den O-Ton hinterlasst, hilft uns das sehr. Bei Fragen, Feedback oder Wünschen meldet euch sehr gern, zum Beispiel über LinkedIn. Liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.